heute Morgen lautet, ihr habt es gelesen auf dem Zettel, Gottes Schule des Zerbruchs. Ich kenne diese Schule. Ich habe vor kurzem von einem gehört, der hat auf seinem Schreibtisch so ein Zeichen, so eine Plakette stehen. Auf der Plakette steht: Ich habe gelernt, dass ich keinem Menschen vertrauen kann, der keine tiefen Schmerzen erlebt hat. Ich habe gelernt, dass ich keinem Menschen vertrauen kann, der keine tiefen Schmerzen erlebt hat. Wie kann man so etwas sagen? Ohne Schwierigkeiten und ohne Schmerzen verlieren wir jede Bodenhaftung. Das ist unser Problem. Und wenn Gott mit uns etwas anfangen möchte, dann muss er uns zerbrechen. Und jeder, der zu Jesus gehört, ist in einer Schule. Das ist so. Und diese Schule, die hat keine Sommerferien und keinen Urlaub. Sie dauert, solange wir leben. Und die Schule, in der wir sind, ist eine Schule des Zerbruchs. Alan Redpath, ein englischer Evangelist und Prediger, der im vergangenen Jahrhundert gelebt hat, aus England, hat einmal Folgendes gesagt: Wenn Gott eine unmögliche Aufgabe erledigen will, dann nimmt er eine unmögliche Person und zerbricht sie. Die Frage ist, warum zerbricht Gott seine Leute? Weil nur zerbrochene Menschen sich auf Gott verlassen. Gottes Schule ist eine Schule des Zerbruchs. Eine Schule, in der wir lernen, was Paulus gesagt hat, als er sagte, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, meine Gnade ist genug, meine Gnade reicht aus und meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur ganzen Vollendung. Gottes Schule ist eine Schule des Zerbruchs. Warum? Weil Gott nur mit schwachen Menschen arbeiten kann. Starke Menschen stehen ihm im Weg. Starke Menschen werden nie so die Kraft Gottes erfahren, wie es bei schwachen Menschen der Fall ist. Deshalb bekommen Menschen in der Schule Gottes immer dann Probleme, wenn sie nicht glauben wollen, dass Gott nicht durch Zerbruch arbeitet, dass er uns verändert, indem er uns zerbricht. Kein Mensch will gerne zerbrochen werden. Aber wer den Zerbruch Gottes stillhält, wer seine ganze Hoffnung auf Gott setzt, der wird erleben, wie er in dieser Schule, im Zerbruch, zu einem reifen Menschen wird. Gottes Größe scheint dann besonders aufzuleuchten, wenn er uns klein gemacht hat. Denn erst im Geiste ehrlicher Schwachheit und echtem Zerbruch und Demut ist Gott in der Lage, uns zu gebrauchen und durch uns zu arbeiten. Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Und es ist mein Wunsch, dass wir vielleicht das eine oder andere mitnehmen können und nicht vergessen. Wisst ihr, Gott hat den Wunsch, uns von all unseren Krücken zu befreien. Von all den Krücken, auf die wir uns in der Vergangenheit so gerne verlassen haben. Ich rede deshalb von Krücken, weil alles, worauf wir uns verlassen, außer Gott, nichts mehr als eine Krücke ist. Denn eine Krücke hilft am Ende wirklich nicht. Krücken sind kein wirkliches Fundament. Aber wir lieben unsere Krücken. Und jeder hat seine Krücke. Es kann dein Erfolg sein, dein Geld, deine Schönheit, deine Beziehung zu wichtigen Leuten. Krücken sind alle Methoden, mit denen wir Gemeindewachstum erzeugen wollen. Auch die charismatische Bewegung ist nicht mehr als eine Krücke. Denn diese Bewegung glaubt, dass es ganz besondere Lieder, ganz besondere Anbetung, ganz besondere Gefühle braucht, um die Kraft Gottes zu erleben. Aber wisst ihr, Gott braucht das alles nicht. Und es ist sogar noch schlimmer. Unsere Krücken verhindern, dass Gott wirkt in unserer Mitte. Weil Gott nicht will, dass wir ihm ins Handwerk pfuschen. Gott braucht keinen Nachhilfeunterricht. Er braucht es nicht, dass wir ihm etwas erklären. Wer so denkt, hat keine Ahnung, wie groß Gott ist. Wir haben sowieso alle keine Ahnung, wie groß Gott ist. Ich auch nicht. Aber Gott möchte, dass wir uns ganz auf ihn verlassen. Und deshalb sorgt er dafür, dass er uns alle Krücken wegnimmt. Dass wir uns auf nichts mehr als nur noch auf unseren Gott verlassen. Gott hat das Ziel, dass wir uns aufhören, die Bibel sagt, uns auf unser Fleisch zu verlassen. Dass wir anfangen, ganz auf Gott und seinen Geist zu vertrauen. Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Fleisch, Menschen, mit dem Arm bewegen wir was? Und wenn wir uns auf Menschen verlassen und die für unseren Arm halten, dann sind wir verflucht, steht hier. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, an der wir sehen, wie Gott seine Leute zerbricht und wie er später diese zerbrochenen Menschen für seine Sache auf gewaltige Weise gebrauchen kann. Die Geschichte, die wir anschauen wollen, beginnt im Leben eines Mannes, schon zu einem Zeitpunkt, als dieser gar nicht wusste, was Gott mit ihm vorhatte. Er war der Jüngste in einer Familie von 8 Jungs. Und beim Jüngsten können wir davon ausgehen, dass er nie den Gedanken hatte, dass er jemals irgendeine leitende Aufgabe übernehmen sollte. Er hütete nämlich die Schafe seines Vaters. Und er hat es immer pflichtbewusst und gewissenhaft gemacht. Vor allem wissen wir, dass er nicht verwöhnt war. Er schlief nicht jede Nacht zu Hause, er schlief oft im Freien, auf dem Feld. Er lebte bei seinen Schafen in der Wildnis und er hatte es gelernt, in gefährlicher Umgebung zu leben. Zur gleichen Zeit lebte auch ein König. Doch dieser König war Gott gegenüber ungehorsam und untreu geworden und deshalb hatte Gott beschlossen, ihn abzusetzen. Und er schickte seinen Propheten Samuel zum König mit der Nachricht, du hast dich selber disqualifiziert, du wirst nicht länger der König meines Volkes bleiben können. Ich beziehe mich auf 1. Samuel 15, wo uns vom König Saul berichtet wird, der später von David abgelöst wurde. Wir werden uns heute anschauen, wie Saul im Leben von David gebraucht wurde, um den David zu zerbrechen. Mein zweiter Punkt: unbrauchbar für Gott durch Ungehorsam. Erinnern wir uns, Saul war der erste menschliche König der Israeliten. Und wir lesen 1. Samuel 15, Vers 26. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Saul war zum wiederholten Male ungehorsam und deshalb hat Gott entschieden, ihn abzusetzen. Gott hatte die Hand seines Segens von ihm abgezogen. Vers 27, und als Samuel, der ihm diese Nachricht überbracht hatte, als Samuel sich umwandte, dass er wegging, ergriff er, nämlich Saul, ihn bei einem Zipfel seines Rocks und er zerriss ihn. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr wird das Königtum Israels heute, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben ist, der besser ist als du. Haben wir das gehört? Saul wird gesagt, es kommt einer, der ist besser als du. Sowas ist nicht einfach zu verkraften. Aber was jetzt interessant ist, die Art und Weise, wie Gott den Saul los wird. Normalerweise ist so in einer Firma, wenn du einen Mitarbeiter hast, der unfähig und verantwortungslos gehandelt hast, dann möchtest du ihn so schnell wie möglich loswerden. Und wenn dir jemand bewusst Schaden angerichtet hast, dann begleitest du ihn am besten am gleichen Tag raus und zahlst seit Recht der Rest von seinem Geld und dann hast du ihn los. Aber wie war das bei Saul? Es war klar, er wird in der Zukunft nicht mehr der König sein. Es war klar, dass Gott ihm die Autorität genommen hat. Es war klar, dass er die Königsherrschaft verloren hatte. Was aber hier nicht erzählt wird, ist der Plan, wie Gott den Saul loswerden wollte. Denn obwohl Gott ihn abgesetzt hatte, blieb er immer noch König für etliche Jahre. Wahrscheinlich waren es 12 oder vielleicht sogar 13 Jahre. Und Saul wusste immer, es wird ein Nachfolger kommen, der besser war als ich. Natürlich war Saul unsicher und voller Angst. Er fühlte sich schuldig. Er schämte sich, dass er gescheitert war. Im letzten Kapitel in den letzten Versen von Kapitel 15 lesen wir sogar, dass Gott bereute, dass er Saul zum König gemacht hatte. Wie schlimm ist das denn, wenn Gott über dich so ein Urteil fällt? Drittens, Gott wählt den Unscheinbaren. David wusste nichts von Saul und David interessierte sich auch nicht dafür, denn er war einfach damit beschäftigt, seine Schafe zu hüten. Er war noch ein Teenager. Und Samuel bekam von Gott den Auftrag, zu Isai nach Bethlehem zu gehen, weil Gott einen seiner Söhne zum König salben wollte. Und Samuel schaute sich alle 7 Söhne an und fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Und Isai sagte in Vers 11, nein, da haben wir noch einen, den Kleinsten, der hütet die Schafe, den haben wir ganz vergessen. Der Kleinste hieß David und Isai dachte zu allerletzt daran, dass David für so eine Aufgabe überhaupt in Frage kam. So macht das Gott oft und so macht das auch gerne. Er benutzt die, die aus unserer Sicht nicht in Frage kommen. In 1. Samuel 16, Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen und er war bräunlich und mit schönen Augen und guter Gestalt und der Herr sprach zu Samuel: Auf und salbe ihn, denn er ist's. Bevor das passierte, wusste David nichts vom Plan Gottes. Er roch wahrscheinlich immer noch nach Schweiß, als er vom Feld kam, vom Schafehüten. Und als er kam, hatte er keine Ahnung, was dieser alte Mann hier mit diesem Horn voll Öl wollte. Und das Nächste, was er erlebte, war, dass warmes Öl seinen Nacken herunterfloss. Und dann wurden Worte gesagt wie: Ich salbe ihn, denn er ist es. Aber das war nicht alles, was passiert. Wir lesen in 1. Samuel 16, 13, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging gen Rama. Samuel salbte David und der Geist des Herrn kam auf ihn und damit war der Rest der Geschichte dem Handeln Gottes überlassen. Und Samuel ging nach Hause und David ging zu seinen Schafen. Es gab keine Krönungsfeierlichkeiten. David rannte nicht mit einer Krone auf dem Kopf in das nächste Stadtzentrum. Stattdessen ging es weiter wie bisher. Deshalb denke ich, dass David gar nicht richtig klar war, was hier passiert war. Das Verrückte an der Geschichte ist auch, dass David außer Sicht Gottes der neue König war und Saul wusste nichts davon. Beide Situationen sind völlig unabhängig voneinander passiert. So macht das Gott, wenn er sein Reich baut. Er wirkt an vielen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und am Ende kommt alles wie ein Puzzle zusammen. Und Gott wirkt auch heute in deinem Herzen, wenn du es zulässt. Und Gott tut Dinge, die kein Mensch planen kann, die auch keiner versteht. Und Gott ist auch nicht verpflichtet, dir seine Pläne zu sagen. Wir wissen nicht, wie all das, was Gott tut, miteinander verwoben und vernetzt ist. Aber wir wissen nach Römer 8, Vers 28, dass alles, was Gott tut, am Ende zu einem perfekten Plan zusammenpasst. Römer 8, Vers 28, das sollten wir auswendig lernen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und auch wenn am Ende von Gottes Plan immer unser Bestes steht, so ist der Weg trotzdem oft sehr schmerzhaft. Und im Fall von David war der Plan, den Gott hatte, ein herzzerbrechender Plan. Ein herzzerbrechender Plan, der seine Königsherrschaft vorbereitet hat. Ich komme zu viertens, zerstört vom Geist der Bosheit. Denn genauso wie der Geist Gottes über den David kam, kam ein böser Geist über Saul. 1. Samuel 16, Vers 14, der Geist aber des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn machte ihn sehr unruhig. Dieser böse Geist quälte ihn, er überfiel ihn Angst und Schrecken. Und ab dem Augenblick war Saul nicht mehr der gleiche. Er veränderte sich radikal. Ein Ausleger schreibt über diesen Vers, der böse Geist wurde von Gott gebraucht als ein Instrument des Gerichtes über Saul, und Saul bekam eine psychische Störung an der Grenze zum Wahnsinn. Das heißt, jetzt war der König nicht nur von dem Gedanken geängstet, dass ein Besserer kommt wie er, der auf den Thron kommt, um ihm diesen Thron wegzunehmen, ohne zu wissen, wann das passieren wird. Es kam noch der Zustand dazu, dass Saul psychisch gestört und wahnsinnig vor Wut war. Ich hatte nur selten mit Menschen zu tun, die mit Tobsuchtsanfällen und Wutausbrüchen zu kämpfen haben. Aber wir wissen, dass mit solchen Menschen zusammenzuleben manchmal eine absolute Katastrophe ist. Kein Gesunder kann das dauerhaft aushalten, ohne selber krank zu werden. Und der Saul war so einer. Und da war auf der anderen Seite der David, der die meiste Zeit seines Lebens die Schafe gehütet hatte. Und er hörte die Worte, die er nicht verstand, von einem Propheten, den er nicht kannte, und er wusste, dass Gott ihn zum König machen wollte. Und dann kommt 1. Samuel 17, in dem uns berichtet wird, wie David den Goliath erschlagen hat. Goliath, wir kennen die Geschichte, er war der Riese der Philister. Und David erschlug ihn mit einem Stein aus seiner Schleuder. Und es wurde ein Volkslied geschrieben, in dem die Frauen sagen, 1. Samuel 18, Vers 7, Saul hat 1000 geschlagen, aber David 10.000. Und dieses Lied brachte die Wut Sauls so richtig zum Kochen. Da war dieser junge Schäfer, der keine Ahnung vom Leben hatte, der diesen Riesen erschlagen hat, für den Saul nicht mutig genug war. Und die Menschen liebten David. Sie liebten diesen jungen Held vom Land. Und dann beginnt fünftens der Prozess des Zerbruchs. 1. Samuel 18, Vers 8. Beginnt der Prozess des Zerbruchs im Leben von David. 1. Samuel 18, Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr und gefiel ihm das Wort übel und sprach: Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königreich zufallen. Auch du wirst mit Menschen zusammenarbeiten, die dich vergleichen. Und sie werden in dir eine Gefahr sehen. Sie werden dir gegenüber misstrauisch sein. Deine Begabung wird gegen dich arbeiten. Vor allem dann, wenn du in Bereichen fähig bist, die sie nicht genauso gut beherrschen wie du. Und wenn dann diese Leute deine Vorgesetzten sind, dann machen sie dich fertig. Saul hatte ständig im Hinterkopf, die Menschen sind von David so begeistert, am Ende werden sie ihn noch zum König machen. Und das muss ich mit allen Mitteln verhindern. Dann lesen wir 1. Samuel 18, Vers 10. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand. Vers 11. Saul warf einen Spieß nach David und versuchte, ihn an die Wand zu spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Vers 12. Saul fürchtete sich vor David. Vers 13. Saul entfernte David aus seiner Gegenwart. Vers 15. Saul graute und scheute sich vor David. Saul wurde vor David zu einem riesigen Problem. Und damit wurde Saul für David eine Zeitbombe, die jeden Augenblick explodieren konnte. Und David spürte, dass Saul ihn fertig machen wollte, koste was es wolle. David lebte wie im Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg unter Brüdern. Saul war wie besessen von der Wut. Er hatte eine aggressive Persönlichkeitsstörung. Er war misstrauisch, er sah hinter allem, was ihm begegnet ist, einen Angriff auf ihn. Er war wütend, er war unfähig zu schlafen. Er tobte vor Wut. Und David musste immer und immer wieder seinen Speeren ausweichen. Saul hatte sogar geplant, dem David eine seiner Töchter zu geben. Aber bevor uns das zu sehr beeindruckt, diese Tochter war eine böse Frau, wurde uns berichtet, die er David geben wollte. 1. Samuel 18, Vers 21 sagt Saul: Ich will David, meine Tochter Michal, geben, dass sie ihn zu Fall bringe und der Philister Hände über ihn kommen. Saul hoffte sogar, dass die Feinde Israels den jungen Schnösel ausradieren. Und wenn Saul es schon nicht tun konnte, so hoffte er, dass seine neue Frau ihn wenigstens zur Strecke bringt. 1. Samuel 18, Vers 22: Und Saul gebot seinen Großen: Redet mit David heimlich und sprecht: Siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Großen lieben dich. So wird er nun des Königs Schwiegersohn. Es wird heimlich und hinten herum geredet. Ende von Vers 25: Saul trachtete David zu fällen durch der Philister Hand. 1. Samuel 18, 29, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und war sein Feind sein Leben lang. Saul war sein Leben lang der Feind Davids. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Feind gehabt hast. Wenn nein, dann danke Gott dafür, dass er das erspart geblieben ist. Manche Feinde verfolgen dich. Sie belästigen dich, sie hassen dich. Sie hassen dich, ob du da bist oder nicht. Sie haben nur ein Ziel, nämlich dich unglücklich zu machen, dich elend zu machen. Sie wollen deinen Dienst im Reich Gottes ruinieren. Sie wollen dich schwächen. Sie hoffen, dich schlecht zu machen. Sie wünschen dir, dass du zu Fall kommst. Sie arbeiten mit Lug und Trug, um Menschen und Situationen zu manipulieren und zu beeinflussen, damit du scheiterst. So war das mit Saul im Leben von David. 1. Samuel 19, Vers 1. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Was sagen wir denn dazu? Was ist denn das für eine Zerstörung? Er sagt seinem eigenen Sohn, du musst sicherstellen, dass du jemanden findest, der David umbringt. Vers 9 erzählt die Geschichte von einem weiteren Speer, der nach David geworfen wurde. Vers 10 sagt, dass Saul wieder versuchte, David mit einem Speer an die Wand zu spießen. Vers 11, und Saul sandte Boten zum Haus Davids, damit sie ihn bewachten und am Morgen töteten. Das ist so, wie wenn du zu einem Arzt gehst und der drückt mit seinem Finger auf die Wunde und er fragt dich, ob es weh tut. Und anstatt aufzuhören, wenn du aufschreist, drückt er immer weiter und freut sich an deinem Schmerz. Genau das hat Saul bei David gemacht. Tut es weh? Du hast keine Ahnung, wie schlimm es noch werden kann. Saul wollte David aus seinem Leben entfernen. Was David dabei vergessen hatte oder leicht vergessen konnte, war die Tatsache, dass Saul das Werkzeug war, das Gott gebrauchte, um David für seine Königsherrschaft vorzubereiten. Gottes Schule des Zerbruchs verhinderte, dass David nicht genauso wurde wie der Saul, den er später zum König einsetzen wollte. Es gibt ein Buch mit dem Titel A Tale of Three Kings, eine Geschichte von drei Königen von Gene Edwards. Es ist eine biblische Studie über den Zerbruch. Und ich zitiere aus diesem Buch und versuche es einigermaßen zu übersetzen. Gott hat eine Universität. Es ist eine kleine Schule. Wenige melden sich an und noch weniger schaffen die Absolvierung. Es sind wirklich sehr wenige. Gott hat diese Schule, weil er keine zerbrochenen Menschen hat. Stattdessen hat er verschiedene Typen von Menschen. Er hat Menschen, die behaupten, Gottes Autorität zu sein, und sie sind nicht zerbrochen. Menschen, die behaupten, zerbrochen zu sein, und sie sind es nicht. Und Menschen, die Gottes Autorität sind, aber sie sind böse und ungebrochen. Und er hat bedauerlicherweise ein Spektrum von allem, was es dazwischen gibt. Und von all diesen Menschen hat er nahezu keinen, der wirklich zerbrochen ist. Warum gibt es so wenige Studenten in Gottes geistlicher Schule der Unterwerfung und des Zerbruchs? Weil alle, die in dieser Schule sind, Schmerzen erleiden müssen. Und wie du bereits vermutest, ist es oft der ungebrochene Herrscher, den Gott in souveräner Weise auswählt, dass er die Schmerzen austeilt. David war einmal ein Student in der Schule des Zerbruchs. Und Saul war Gottes Werkzeug, um David zu zerbrechen. Das führt mich zum sechsten Punkt: Angegriffen, tot, geweiht und wertlos. Es gab eine Frage, die David für sich beantworten musste, und die heißt: Was tust du, wenn ein Speer nach dir geworfen wird? Schließlich weiß doch jeder, was man tut, wenn ein Speer nach dir geworfen wird. Du nimmst ihn und wirfst ihn zurück. Wenn jemand einen Speer nach dir wirft, lieber David, dann reiß ihn aus der Wand und wirf ihn zurück. Das macht doch jeder, oder? Und wenn wir die Speere zurückwerfen, wie sie nach uns geworfen werden, dann beweist du vieles gegenüber anderen Menschen. Du beweist, du bist mutig, du stehst für die Wahrheit. Du wehrst dich gegen das Böse, du bist hart. Du kannst dich einfach, du kannst jedem Widerstand widerstehen. Du lässt keine Ungerechtigkeiten, kein unfaires Verhalten zu. Du bist der Verteidiger des Glaubens. Du kämpfst gegen jede Aufruhr. Du lässt dich nicht ungerecht behandeln. All diese Beschreibungen beweisen, dass du ein Kandidat für eine Leitungsfunktion bist. Ja, du bist vielleicht der von Gott Gesalbte, der zum König berufen wird. Und je mehr du lernst, dich zu wehren, desto mehr bist du geübt darin, Speere auf andere zu werfen. Und mit der Zeit bist du der begabteste Speerewerfer gegenüber allen um dich herum. Aber mit Sicherheit bist du dann auch der, der voller Wut und Bosheit ist. Wenn Gott eine unmögliche Aufgabe erledigen will, dann nimmt er eine unmögliche Person und zerbricht sie. Und Gott sorgt dafür, dass Speere nach dir geworfen werden. Und Menschen sagen Dinge über dich, die nicht wahr sind. Und Menschen arbeiten mit dir zusammen, die sich wie Saul im Leben von David verhalten. Und es werden Menschen kommen, die sich zusammenschließen, um dich fertig zu machen. Und es bewegt mich, wenn ich 1. Samuel 20, Vers 3 lese, dort steht, sagt David, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Was müssen das für Schmerzen gewesen sein, die David erlebt hat? Das war echtes Leid. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von uns diese Zeilen versteht. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Ich kenne das aus meinem Leben. Tage, in denen ich so verzweifelt war und geweint habe, weil es so schwer war. Aber David meinte das, wenn er das sagte, ein Schritt zwischen mir und dem Tode, er meinte das wörtlich. Es war so schlimm für David, dass er dem Tod ins Auge sah. Jonathan sagte zu David, mein Vater wird dich umbringen, fliehe von hier, haue ab, geh weg, so weit du kannst. Und David flieht und der lebt ab dann in den Höhlen von Engedi. Wenn du nach Israel kommst, dann musst du einmal diesen Pfad in Richtung der Höhlen von Engedi laufen. Ist ein schöner Wanderweg. Sieht nach schön aus mit Wasserfällen. Wahrscheinlich hat David in diesen Wasserfällen geduscht. Aber er musste viele Jahre dort leben, in Höhlen, in Vertiefungen, wo er sich verstecken konnte. Stellen wir uns das vor. David, der gesalbte König. Er war doch der sich daran erinnerte, dass Gott ihn gesalbt hat. Er lebte Jahre in einer Höhle, während Saul plant, ihn umzubringen. Und wisst ihr, wo David endet? 1. Samuel 21, Vers 11. Und David machte sich auf und floh an jedem Tage vor Saul und kam nach Achish, dem König von Gat. Was tut denn David in Gat? Wisst ihr, wer von Gat kam? Goliath kam von Gat. Und David, wie dumm kann man denn sein? Er flieht in Philisterland, in Feindesland. Ist so ähnlich, wie wenn wir sagen würden, Edward Snowden fliegt in die Geheimdienstzentrale der Amerikaner. Und die Leute von Gat, sie sehen David, den Mörder von Goliath, den Riesenmörder. Sie wussten natürlich nicht, dass die Speere nach ihm geworfen wurden. Sie wussten nicht, dass er mit Öl gesalbt war zum König. Sie wussten nichts von dem Plan Gottes. Sie sahen nur diesen wilden Mann, der in ihrer Stadt war, und sie erinnerten sich an dieses Lied. Saul hat 1.000 geschlagen, David aber 10.000. Und dann lesen wir in 1. Samuel 21, Vers 13. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores. Es kann nur ein Idiot sein, oder? Und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. David war am tiefsten Punkt seines Lebens. Das war doch unser Held. Und jetzt rannte er wie ein Verrückter gegen die Pforte des Tores in der Nähe des Königspalastes beim König von Gad. Und als man David zum König von Gad bringen wollte, sagt er in 1. Samuel 21, Vers 13, habe ich der Unsinnigen zu wenig, dass ihr diesen hereinbrächtet, dass er neben mir tobte? Sollte der in mein Haus kommen? Er sagte quasi, ich habe genug Idioten um mich herum, genug Irrsinnige. Jetzt bringt er mir den auch noch. David war am tiefsten Punkt seines Lebens angekommen. Ich bin mir sicher, aller Stolz war begraben. Er hatte keinen Stolz mehr. Alle Sicherheiten waren zerstört. Er war völlig am Ende. Er war vielleicht nicht einmal mehr in der Lage, die Namen seiner Brüder zu nennen. Vielleicht war sein Vater schon gestorben. Soweit er wusste, hatte Jonathan ihn schon lange vergessen. Er war völlig allein. Wer jahrelang in einer Höhle lebt, der muss doch verrückt werden. Du weißt nicht mehr, was du denken sollst, weil deine Gedanken dich austricksen und du kannst nicht mehr klar denken. Und du hast den Eindruck, egal was du tust, das Leiden geht einfach nicht weg. Und es gibt nur sehr wenige Menschen um dich herum, die spüren, was du durchmachst, wenn Gott dabei ist, dich zu zerbrechen, wenn er dir alles wegnimmt, worauf du dich bisher verlassen hast. Siebtens und letztens, Gott hört unsere Not und Klage. Wenn Gott eine unmögliche Aufgabe erledigen will, dann nimmt er eine unmögliche Person und zerbricht sie. Während das alles passierte, schrieb David einige Psalmen. Psalm 35, Vers 1. Herr, führe meine Sache wider meine Widersacher, bekämpfe die mich bekämpfen. Psalm 54, Vers 3 bis 5. Hilf mir Gott durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Psalm 55, ab Vers 2. Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, da der Feind so schreit und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig Gram. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Und jetzt noch Psalm 142, ab Vers 1. Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war. Ein Gebet. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. Das waren ehrliche Gebete von David. Was war das für eine Not? Was war das für ein unsagbares Leid? Und David schrie zu Gott: Herr, hilf mir! Er hatte keinen mehr. Er hat sich auf keine Methode mehr verlassen, auf keinen Menschen. Er hatte ja keinen mehr. Er lebte alleine in einer Höhle. Man wollte ihn umbringen. Und achtens, Gott handelt im Zerbruch. Als David dachte, dass sein Leben nicht mehr weiterging, starb Saul. Nicht ein einziges Mal hat David versucht, einen Speer nach Saul zu werfen. Nicht ein einziges Mal wollte er sich rächen. Er war erst 30 Jahre alt. Und er war so reif. Wie kam das? Er hat die Schule des Zerbruchs absolviert und er hat sie erfolgreich bestanden. Und David hatte leere Hände. Er hatte völlig leere Hände. Er wusste, ich kann nichts mehr erwarten. Jeder Stolz und jeder Hochmut war verschwunden. Und weil er mit leeren Händen zu Gott kam, konnte Gott ihn gebrauchen. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Aber ich kann dir versichern, wenn Gott dich in seinem Reich gebrauchen will und du das auch willst, dann wird es Sauls in deinem Leben geben. Es wird Höhlen geben, in denen du ganz alleine bist. Und hoffentlich gibt es Psalmen, das sind Gebete, die aus dieser Situation heraus zu Gott gesprochen werden. Gebete der Klage und des Jammers und des Zerbruchs. Und in diesem Zerbruch erinnere ich dich daran, dass Gott dich nie verlassen wird. Wenn alle Menschen dich verlassen, Gott wird dich nie verlassen. Ich habe am Anfang gelesen aus Jeremia 17, Vers 5, das ist ein paar Verse später, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Daran können wir uns festhalten. Gott wird seine Kinder nie verlassen. In der ganzen Bibel, von vorne bis hinten, wird es immer und immer wieder bestätigt, dass Gott zu seinen Leuten steht. Er wird die, die sich auf ihn verlassen, niemals enttäuschen. Und Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Deshalb werden wir in der Nähe, im Zerbruch, in der Katastrophe, die Kraft und die Nähe Gottes erleben. Und wir werden sie so erleben, wie wir sie noch nie in unserem Leben erlebt haben. Und dann kann Gott uns gebrauchen. Zerbrochene Menschen haben gelernt, dass sie sich nur auf Gott und nicht auf irgendwelche Menschen verlassen. Und vor allem nicht auf eigene Fähigkeiten. Und das wünsche ich uns. In unserer westlichen Welt, wir glauben an alle möglichen Methoden, wenn wir an unsere Gemeinden denken. Und wir müssen uns ganz allein auf Gott verlassen. Die schlechteste Predigt und die schlechteste Musik kann Gott dazu brauchen, um Gewaltiges zu tun. Ich habe gelernt, habe ich am Anfang gesagt, dass ich keinem Menschen vertrauen kann, der keine tiefen Schmerzen erlebt hat. Ist so wahr. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, das ist so schwer, wenn wir durch die Schule des Zerbruchs gehen. Wenn wir verzweifeln an dem, dass du uns nicht hörst. Dass wir den Eindruck haben, dass wir gegen die Wand reden. Und du weißt um jeden, der heute Morgen da ist und der vielleicht in so einer Situation ist, Herr, lass ihn nicht an dir verzweifeln. Lass ihn ganz sicher wissen, dass du nahe bist denen, die zerbrochenen Herzen sind und die ein zerschlagenes Gemüt haben. Herr, du hast deine Kinder nie vergessen. Und du bist ein Gott, der gerne vergibt, Herr. Du schaust auch nicht auf unsere Schuld. Du bist ein Gott, der uns herausreißt aus der Not und Finsternis. Und ich bitte dich, dass das jeder erlebt, der in so einer Not jetzt heute Morgen steckt. Und Herr, wir wollen dir vertrauen mit allem, was wir sind und haben. Und dir den ersten Platz geben. Und auf keine Methode, auf nichts vertrauen als auf dich allein. Denn du mit deinem Geist, Herr, du kannst Dinge wirken, von denen wir keine Ahnung haben. So segne uns diesen Sonntag und die nächste Woche, Herr Jesus. Amen.